Wir sind hier in einem Raum hinter der Barsporthalle in Donaueschingen und nach einem Wochenende voll neuer Musik mit zahlreichen Uraufführungen ist es an der Zeit, eine kritische Bilanz der Donaueschinger Musiktage 2022 zu ziehen. Bei mir sind Hanna Schmidt, freie Musikjournalistin. Sie schreibt unter anderem für die Zeit, das Magazin Fahnen, die Deutsche Bühne, WDR 3 und den Deutschlandfunk. Guten Abend.
Guten Abend.
Und sie ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der TU Dortmund und auch in unserem Programm von SWR 2 mit kritischen Glossen zu hören. Mit dabei in unserer kritischen Abschlussrunde ist Raoul Mörchen, Musikkritiker und Musikjournalist, Autor zahlreicher Beiträge zur zeitgenössischen Musik und Moderator. Hallo.
Hallo.
Blicken wir mal gleich zu Beginn auf das soeben zu Ende gegangene Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage zurück und natürlich auf den Preis des SWR Symphonieorchesters, der in diesem Jahr, wie wir gehört haben, an Agatha Subel ging für ihr Orchesterstück im Eröffnungskonzert. Was berechtigt der Preis?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich fand das Stück extrem interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht im Konzert gehört, sondern im Stream gesehen. Das heißt, wahrscheinlich sind mir auch Dinge entgangen. Aber die Art und Weise, wie sie zwischen Sprache und Musik oder den musikalischen Anteilen in Sprache, den rhythmischen Anteilen in Sprache, den klanglichen Elementen von Sprache und dem, was das Orchester darauf antwortet, gearbeitet hat, fand ich, was ich zumindest über Kopfhörer hören konnte, wahnsinnig interessant.
Und Raoul Mörchen?
Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, aber das ist vielleicht auch verständlich, weil ich habe das als Zuhörer gehört und das ist ein Orchesterpreis von denen, die es gespielt haben. Und ich glaube, da fließt eben auch mit ein, ob man so ein Stück vielleicht auch gerne gespielt hat, gerne mit der Komponistin zusammengearbeitet hat. Und das, was mich an dem Stück am meisten erfreut hat oder was ich am meisten bewundert habe, ist tatsächlich der Umgang mit dem rein musikalischen Material, der Umgang mit, vor allen Dingen mit dem Orchester, vielleicht auch mit der Stimme, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich fand, es war wirklich ein ausdrucksstarkes, ein schweres und also im Sinne von gewichtiges Orchesterstück. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem, es war ja eine Hologrammsängerin oder so, wo es angekündigt, das war, egal wie es angekündigt war, es, am Ende hat man ja doch so einen Gasevorhang gehabt und darauf wurde die Performerin geblendet, manchmal so in so verschiedenen Schichten, die hatte dann noch verschiedene Sachen an und so. Und ich fand das von der theatralen Anmutung eigentlich ein bisschen schwach. Es liegt vielleicht auch daran, dass man so in der Sporthalle sitzt und dass es irgendwie insgesamt ein bisschen schwierig ist, in so eine gute Stimmung zu kommen. Aber das fand ich doch ein bisschen verschenkt vielleicht, die Möglichkeit. Vielleicht habe ich mir auch zu viel vorgestellt und mir hat der Text nicht gefallen. Ich fand das, hat sie den selbst geschrieben? Ich weiß es nicht, aber ich fand den entweder schlecht übersetzt, war ja auf Polnisch. Also ich habe natürlich nur die englische Übersetzung sehen können und ich fand es ein bisschen wuchtig, die Worte waren ein bisschen wuchtig und ein bisschen theatralisch und ein bisschen sentimental, mein Eindruck. Aber wie gesagt, ich saß im Publikum, nicht im Orchester.
Ja, vielleicht muss man auch dazu sagen, also das mit dem Hologramm, Sie haben das schon erwähnt, Hologramm habe ich mir auch ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, das war mehr so eine Projektion, aber schon irgendwie auch eine Performance. Sie hat ja immer die Kostüme gewechselt, also verschiedene Rollen da eingenommen. Rollen, die ein bisschen ausgesehen haben, auch wie, naja, aus der Vergangenheit bis in 19. Jahrhundert. Also die Erinnerungsgeschichte ist, glaube ich, für dieses Stück, glaube ich, auch ganz wichtig, was natürlich jetzt auch mit diesem Inhalt zu tun hat. Ich fand es jetzt auch insofern interessant, vielleicht können wir auch da mal global auch über das Festival blicken, weil jetzt sind wir hier bei einem Orchesterstück natürlich. Es gibt natürlich auch die Ensemblestücke und was ich in diesem Jahr ganz interessant fand, dass es doch sehr deutliche Schwerpunkte gab. Also die Ensembles selber haben eine sehr, sehr große Rolle gespielt und auf der anderen Seite eben das Vokale, die Stimmen, was in diesem Stück nun auch der Fall war, mit Einbezug eben dieser solistischen Stimme. Aber es gab eben ganz verschiedene Formationen und sehr dominant eben durch den Auftritt der neuen Vokalsolisten, die ein sehr starkes Programm bestritten haben und dann eben auch verschiedene Ensembles wie Ensemble Ascolta, Thalea, Ensemble Modern und das Quartett Quadrophonique. Und in allen diesen Konzerten ist eben doch auch die Stimme mit einbezogen worden. Jetzt könnte man ja fast ein bisschen sagen, diese Tendenz für dieses Festival, ist das ein bisschen konservativ gewesen, also dass das Ensemble so, das ist ja ein bisschen klassisch für die neue Musik, dass man eben solche Ensembles auch in unterschiedlichen Formationen da hat und auf der anderen Seite eben Aspekt von Stimme, also wieder chorisches Singen oder auch solistisches Singen, teilweise bis hin zu so einer Arie, würde ich mal sagen, in dem Stück von Rosalie Hirs. Oder gab es eine neue Bestimmung?
Das ist eine interessante Frage, über die ich einen Moment nachdenken muss, weil ich fand, dass Stimme sehr, also sehr unterschiedlich behandelt worden ist in den jeweiligen Stücken, die es da gegeben hat. Es gab diese Werke wie beispielsweise von Iris Terschiphorst, Hyperdub, wo wirklich gesprochen wurde die meiste Zeit. Gleichzeitig von Sacha Blondeau, They, dass das Ensemble Quadrophonique interpretiert hat, wo die Sopranstimme auf also sehr moderne Weisen bearbeitet oder betrachtet wurde und damit gearbeitet worden ist. Daher fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, grundsätzlich Stimme einzubeziehen, ist an sich eine konservative Tendenz, würde ich so nicht sagen. Jetzt am Ende auch der Ruzicka mit dem Kammerchor, der im Orchester gesessen hat, gerade auch bei seinen Celan-Vertonungen macht Ruzicka ja gerne, arbeitet er gerne mit Chor. Natürlich ist das ein Anknüpfen an gewisse Traditionen und so weiter, aber Stimme kann man ja auch betrachten als ein Instrument, mit dem man noch etwas ganz anderes, also wirklich nochmal andere Welten eröffnen kann. Tatsächlich wie eine weitere Lage, die noch mit hinzukommt. Vielleicht ist dieses Festival ja auch ein Meilenstein, ein Moment, der dazu beiträgt, dass Stimme wieder in Ensemblemusik eine neue Berechtigung findet, eventuell.
Ja, also da fehlen mir ehrlich gesagt die Ansatzpunkte noch dazu. Also zum Beispiel, ich fand das Stück von Sacha Blondeau, They, was ja versucht, letzten Endes Auseinandergefallenes zusammenzudenken mit so einem eigentlich illusionären Bezugspunkt, dem Cyborg, also dem, der zwischen Kultur und Natur steht, zwischen Mensch und Maschine, auch zwischen den Geschlechtern. Und da war zum Beispiel, hat mich das doch ziemlich enttäuscht, und wieder leider enttäuscht, die Stimme, die oben drüber war. Da hätte ich jetzt, Gott sei Dank bin ich kein Komponist, aber hätte ich als erstes in die Stimme eigentlich eingegriffen und hätte gedacht, okay, das ist eigentlich die Carte Blanche, Cyborg, in die Artikulation desjenigen, der da oder derjenigen, die da eine Geschichte erzählt, die sehr, sehr spannend war, aber die ich nicht unbedingt hätte immer verstehen müssen, wenn ich das voraussetze, dass ich mal alles verstehen kann, dann darf ich nicht mal in eine Oper gehen. Da hätte ich mir zum Beispiel wesentlich radikalere Eingriffe in die Manipulierbarkeit von Stimme, die Live-Elektronik seit vielen Jahren bietet, weil die Rechner einfach schnell genug sind, da sehr, sehr schnell darauf zu reagieren, dass ich so eine Laurie Anderson vor 40 Jahren noch erträumt hätte, als sie zum ersten Mal wirklich als reine Stimmperformerin oder Mary Dish Monk oder solche Figuren nach vorne gegangen sind, da mehr rauszumachen. Da habe ich das eine und das andere Mal gedacht, da hätte man vielleicht das Stück noch mal nachbearbeiten können. Und also auf jeden Fall so wie Ruzicka, so ein Chor, wie so ein Konzert von Fröschen zu verstecken oder wie Sirenen zu verstecken, um da irgendwie in so einen Stimmungsraum noch mal irgendwie anzufärben. Also ich glaube, das führt wirklich nirgendwo hin.
Bei
Peter Ruzicka.
Ja. Richtig, ich wollte zu Zay noch was sagen.
Ja.
Ich sehe den Punkt. Ich finde andererseits aber tatsächlich, also ich habe es so gesehen, dass es wirklich eine bewusste Entscheidung war dagegen. Es ist ja nicht so, dass keine Live-Elektronik auf der Bühne war. Es ist der Komponist, den ja durchaus bewusst, was man damit tun kann. Auch natürlich mit auf begrenzte Art und Weise, wie es da jetzt umgesetzt worden ist und so. Auch da ist sehr viel mehr möglich als das, was tatsächlich da passiert ist. Aber ich habe das als einen gewollten und einen sehr interessanten Kontrast wahrgenommen. Nämlich das, was mit Stimme auf analogem Weg möglich ist, zu nehmen und in diesen Kontext zu stellen.
Okay. glaube, wir sind ja nicht hier, um uns zu einigen. Ne? Wir Richtig. Können ja verschiedene Perspektiven auf verschiedene Gegenstände werfen.
Nein, ich fand das jetzt natürlich auch interessant, also den Aspekt der Elektronik. Das ist mir natürlich auch ein bisschen aufgefallen bei dem ausgezeichneten Stück von Agatha Sube. Sie hat sich jetzt auch in ihrer Dankesrede ja beim Experimentalstudio bedankt. Und das ist schon, fand ich auch ein bisschen überraschend, weil die Stimme eigentlich in diesem Stück, naja, eigentlich als eine ganz normale Gesangsstimme eigentlich rüberkam. Gut, sie hat optisch natürlich diese Performance gemacht, aber im Prinzip war das eigentlich eine klassische Gesangsstimme. Das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe. Also wenn man diese Stücke auch sich angehört hat, jetzt auch gerade von den neuen Vokalsolisten, dann waren die eigentlich schon so eigentlich ein klassisches Modell, wie man eben singt. Da wird jetzt nicht so viel eingegriffen. Und gerade die Elektronik hätte da natürlich doch sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten. Also das finde ich schon auch ein bisschen auffällig. Aber wir haben jetzt auch, glaube ich, viel über schon inhaltliche Aspekte gesprochen, also jetzt bei Sacha Blondeau über den Cyborg, also wie man damit umgeht. Und das fand ich eben jetzt bei dem Festival auch sehr interessant. Es gab doch sehr, sehr starke inhaltliche Momente. Also wir haben jetzt vielfach nicht Musik als Musik sozusagen gehört, sondern wirklich inhaltlich ganz konkrete Auseinandersetzungen. Es gab zum Beispiel bei den neuen Vokalsolisten in diesem Konzert einen ganz deutlichen Schwerpunkt auf Auseinandersetzung mit Parkinson. Das war in den Stücken von Evi Samutis, von Bernhard Lang, von Iris der Schiphorst war das so. Dann haben wir beim Ensemble Quadrophonik eben noch so einen starken polnischen Akzent gehabt, also Auseinandersetzung mit polnischer Geschichte, mit polnischer Wirklichkeit, also den Rechtskonservativen in dem Stück von Artur Sagajewski, der hier auch performt hat, die Geschichte polnischer Philosophie in dem Stück von Nigel Osborne. Dann autobiografische Auseinandersetzung haben wir bei einem reinen Ensemblestück wie dem von Georg Friedrich Haas, das Ensemble Modern heute Morgen gespielt hat. Dann gab es diese Kindergeschichten, die wir zweimal eigentlich hatten, nämlich in dem Stück von Christian Winter Christensen mit dem Ensemble Oskolta und jetzt hier im Abschlusskonzert nochmal mit dem Stück von Arnulf Herrmann. Das ist ja auch eine Auseinandersetzung mit Kinderliedern gewesen, also dem Abgründigen oder dem Dämonischen von solchen Kindergeschichten. Das sind ja alles ganz große inhaltliche Komplexe, die sich hier so über dieses Festival verteilt haben. Und das fand ich jetzt eigentlich in diesem Jahr auch interessant, dass diese Art von Inhaltlichkeit so stark da rübergekommen ist. Und es ist einfach auch die Frage, kamen denn diese Inhalte bei Ihnen so überhaupt an? War das immer richtig gut gelöst?
Also ich war erfreut, diese Inhalte hier wiederzufinden und trotzdem nicht in einem Diskurs-Festival gelandet zu sein. Diesen Eindruck hatte ich dann schon bei letzteren Ausgaben mal, dass die Programmtexte vielleicht und auch die Ideen, die da vermittelt wurden, außermusikalische Ideen, die natürlich in Musik immer auch was zu suchen haben, wenn man denn will, aber dass die ein bisschen Überhand genommen haben. Und ich tue mich dann halt sehr schwer, deswegen hatte ich auch ein bisschen Problem vielleicht mit Sacha Blondeau, weil das einfach ein informierender Text gewesen ist und ich würde gerne die Sachinformation den Sachinformationsmedien überlassen und muss ich sagen, auch Kommentare zur Politik lese ich lieber in der Tageszeitung, sind auch in der Regel die besser informierten Leute da, die da schreiben. Ich finde es dann interessant und das ist doch hier vielen gelungen, wenn außermusikalische, gesellschaftliche Themen einfach hineingetragen werden und zu musikalischen Themen gemacht werden, wie hier zum Beispiel eben dann eben doch bei Sacha Blondeau als Verschmelzung verschiedener Sphären, als Analogen des Digitalen. Und damit kann man natürlich sogar eine Gender-Theorie verhandeln, aber eben man hat damit auch deutlich gemacht, warum man überhaupt diesen Umweg über ein anderes Medium oder über die Kunst wählt, weil da nicht einfach nur eine Verkleidung einer ursprünglichen Idee stattfindet, sondern das in einer Hoffnung geschieht, dass da ein Mehrwert entsteht und dass über das rein deskriptive und informative vielleicht eine Intensivierung und auch vielleicht eine Bereicherung und Individualisierung von Gedanken stattfindet. Und ich fand, das war diesmal vielen gelungen. Also ich habe mich dann unterm Strich, also ich fand, es war in Teilen doch ein sehr politisches, ein sehr gegenwärtiges Festival, das allerdings eben den Diskurs nicht in Worten oder im Programmheft allein ausgetragen hat, sondern vor allen Dingen im zum Teil wirklich rein musikalischen. Das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut.
Ja, Ja, zumal man, also gut, einerseits ist es natürlich so, dass KomponistInnen ja auch nicht in einem Vakuum leben, also zum Thema informative Texte im Programmheft und so weiter, wenn da jemand mich daran teilhaben lässt, was ihn oder sie dazu gebracht hat, dieses Werk zu schreiben, auf die Art und Weise, wie es eben geschrieben wurde, und dann finden sich dort eben Informationen wieder, dann ist das für mich völlig in Ordnung und dann, finde ich, gehört das auch dazu und dann bereichert das auch mein Hören an der Stelle. Andererseits ist natürlich die Auseinandersetzung mit diesen Thematiken, also Musik, die ein Programm hat im weiteren Sinne, ist ja keine neue Entwicklung in der Musikgeschichte. Das ist ja etwas, das wir eigentlich immer schon kennen. Tatsächlich fand ich es bei diesem Festival aber sehr schön, dass das so gewesen ist. Also auch, dass diese Programme sich jeweils in Konzerten gebündelt wiedergefunden haben. Also dass es tatsächlich von der also dramaturgisch fand ich das intelligent gelöst, das so zu machen. Mir war es nicht zu viel Diskurs. Ich hätte mir vielleicht sogar noch etwas mehr gewünscht. Oder auch in einem Konzert, jetzt heute früh beispielsweise mit Werken von, also dem einen Werk von Georg Friedrich Haas und Hannah Kendall, diese beiden Stücke zusammenzustellen mit den entsprechenden informativen Texten dazu oder den Hintergrundtexten dazu, hat aus meiner Sicht eine Diskrepanz geöffnet, die man auch hätte diskutieren können, sei es, ich weiß nicht, in dem Programmtext selber oder innermusikalisch. Und auch das, finde ich, hat etwas wenig Platz gefunden, gemessen an dem, was diskursiv stattgefunden hat, vor allem in diesem und im letzten Jahr, dass man sich mit europäischer Musiktradition in einem kolonialen Kontext auseinandersetzt. Da ist eigentlich Hannah Kendall die Einzige gewesen, die das wirklich explizit getan hat. Und dafür ist sie mir so ein bisschen untergegangen, weil es war musikalisch wahnsinnig gut, fand ich. Wir können gerne über das Stück sprechen, wenn ihr da Lust zu haben, sie da Lust zu haben.
Nein, nein, aber mich würde das interessieren jetzt, also wenn ich mal von Kollege zu Kollegin fragen darf, was hätten Sie sich da vorgestellt, was das Programm vielleicht oder eine zusätzliche Information hätte leisten können? Denn es ist natürlich schon, wer es gesehen hat, das ist also nicht nur das Stück, das von der Hannah Kendall, von einer schwarzen Komponistin, sondern das ist auch dirigiert worden von einem schwarzen Komponisten. Und ich finde es eigentlich schade, dass man sowas benennen muss, aber tatsächlich, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal einen schwarzen Dirigenten gesehen zu haben. Also hier in Donaueschingen auf jeden Fall nicht. Und also nicht, dass ich das dem nicht zutraue, natürlich, aber es ist ein überraschendes Element. Und ich denke mir natürlich aufgrund der Diskussionen, die auch in den letzten Jahren stattgefunden haben, Identitätspolitik, dass das eine sehr bewusste Wahl gewesen ist, weil man vielleicht gedacht hat, könnte man meinen, es gibt so viele Verlage, die lassen Lyrik von schwarzen Autorinnen nur von schwarzen Übersetzern übersetzen. Das haben wir mitbekommen. Und ich hatte gedacht, das ist auch ein politisches Statement, das ist ein Stück, was auch Kolonialgeschichte verhandelt, also das Schicksal offensichtlich von Plantagenarbeitern. Wir wissen, das sind schwarze Sklaven gewesen in den USA. Das Stück von einer schwarzen Autorin, das zu verhandeln, vielleicht in die Hände eines schwarzen Dirigenten zu legen. Und danach haben wir ein Stück gehört von Georg Friedrich Haas, der uns nochmal daran erinnert hat, dass auch weiße Menschen eine schwierige Herkunft haben können. Er ist nämlich, ich glaube, die Mutter lebt sogar noch, und er spricht ja offen drüber, jetzt auch in seiner bald erscheinenden Autobiografie, ist es ein Kind von, wie Sie die Eltern sagen, aufrechten Nationalsozialisten. Und das fand ich schon eine harte Nummer, also das zusammenzupacken.
Das war nämlich auch das, was ich meinte, mit da tut sich eine Diskrepanz auf. Ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen, waren Sie fertig?
Nee, ja, ich bin.
Okay, also die Tatsache, dass wir auf der einen Seite das Werk haben, dieser schwarzen Komponistin, die sich mit afrodiasporischer Erfahrung weltweit auseinandersetzt und in diesem Werk über so Spielautomaten zitiert, die Ode an die Freude aus Beethovens Neunter beispielsweise, und das aber so ganz gebrochen getan hat und dazwischen immer wieder diese Arbeit mit den Walkie-Talkies, da standen zwei Männer, zwei Perkussionisten auf der Bühne, die jeweils mit Walkie-Talkies aus der Offenbarung des Johannes einen Text gelesen haben, und das war ja ihr Programm, dass sie gesagt hat, diese Werke, die sie zitiert hat, Beispiel jetzt Beethovens Neunte, entstanden zu einer Zeit, in der in Amerika diese Plantagen die ersten gegründet worden sind, in Anführungsstrichen. Und danach man auf europäische Musiktradition oder auf all das, was wir bei vielen anderen Kontexten, Festivals und so weiter immer hören, anders blickt. Und dann danach Georg Friedrich Haas zu stellen, der im ersten Satz, glaube ich, seines Programms schreibt, ich bin Kind von Nazis und ja, meine Biografie und dann, ich habe jetzt meine Autobiografie geschrieben und da habe ich viel an meine Vergangenheit gedacht und geht dann gar nicht mehr so wirklich drauf ein und stellt das so vorne hin, wie so ein, steckt so ein Pfeiler in den Boden und macht dann sein Ding und beendet dann das Stück mit diesem Statement, naja, wir können ja eh alle immer aufstehen und gehen und dann verlassen die MusikerInnen am Ende einfach die Bühne und man geht raus aus dem Konzert und denkt sich, naja, sie können vielleicht einfach aufstehen und gehen. Viele andere können das in oder konnten das in anderen Kontexten einfach nicht. Und da blieb ich ein wenig leer zurück oder mit einem Fragezeichen. Die Frage, wie man das dramaturgisch löst, schließt sich natürlich an. Das weiß ich nicht, ich bin keine Dramaturgin. So viel Zeit hatte ich auch noch nicht, darüber nachzudenken und dann eine Lösung zu finden. Vielleicht wäre einfach auch ein Weg gewesen, nicht Hannah Kendalls Stück, was nur 14 Minuten dauerte, danach von einem 45-minütigen Brecher so überwalzen zu lassen und dann die Leute nach Hause zu schicken. Aber das ist auch nur ins Blaue hineingesprochen.
Naja, vielleicht ist tatsächlich das Stück von Hannah Kendall wahrscheinlich das etwas nachdenklichere, auch stillere. Interessant fand ich natürlich schon irgendwie diese Verbindung, die ergibt sich natürlich durchaus unfreiwillig, weil das Stück von Hannah Kendall hört ja auf, indem sie an diese Stämme, an diese afrikanischen Stämme erinnert, also die Tribes, und da werden dann Zahlen genannt, also von denjenigen, die da verschleppt worden sind auf diese Plantagen. Und das eben zu dieser Zeit, was Sie eben, Hannah Schmidt, erwähnt haben, das sind die, wo diese Musik komponiert worden ist, die aus den Spieldosen kommt, also die Ode an die Freude, die schöne blaue Donau, und so weiter, was in dem Stück zitiert wird. Und dass Georg Friedrich Haas natürlich nochmal so einen Gestus drin hat, der eigentlich ein klassischer Gestus ist, nämlich aus der Abschiedssinfonie von Haydn kommt, also dass die Musikerinnen und Musiker die Bühnen verlassen. Aber bei Haydn ist das halt so, weil die gesagt haben, also wir wollen jetzt irgendwie mal nach Hause gehen. So. Und dieser Feudalaspekt, der fällt natürlich heute vollkommen weg. Also da habe ich mich auch gefragt, was da jetzt der politische Gestus dahinter ist, wenn er in seinem Programmhefttext natürlich das, diese autobiografische Geschichte seiner Erinnerungen so sehr betont und dieses Stück eben auch den Herausgebern dieser Autobiografie gewidmet hat. Also da muss man dann tatsächlich, glaube ich, ein bisschen um die Ecke denken.
Ja, wobei ich weiß nicht, man denkt natürlich an, bei dieser Situation volle Bühne und dann geht einer nach dem anderen weg und hinterher ist die leer, denkt man an Joseph Haydn, vielleicht war es das nicht. Mich hat das sehr gestört, ich fand das Stück nicht schlecht. Ich weiß, also das würde ich sehr gerne wie einiges andere auch noch 2-3 Mal hören, um dann vielleicht zu gucken, ob es auch die Länge trägt und die innere Dramaturgie das bringt. Aber es ist ein Stück, das, so habe ich es verstanden, das heißt ja weiter, 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 nochmal weiter, ich weiß nicht, auf jeden Fall, es geht ums Weitermachen und das hat er wohl als ein Textfragment gefunden in seinen Aufzeichnungen als Kind und er ist einfach einmal prophylaktisch, einmal pro Woche, wir wissen, von seinem Vater also auf brutalste Weise durchgeprügelt worden, einfach um damit der Junge mal weiß, wo es lang geht. Und er hat das wohl irgendwann mal aufgeschrieben, wahrscheinlich so als Durchhalteparole für sein Leben, dass er diesem Wahn dieser Eltern nicht nachgibt, sondern da was raus macht. Und wir wissen, er hat ein sehr fruchtbares musikalisches Werk daraus geschaffen, aber auch ein sehr buntes, privates Leben. Also spricht ja sehr offen darüber, dass er ein Protagonist der Sadomaso-Szene jetzt auf der anderen Seite des Teichs geworden ist. Und er postet das ja auch ganz eifrig, ne, wo man selbst denkt, Hilfe, Hilfe. Aber es ist halt sein Umgang mit einem Korsett, was ihn fast erdrückt hätte. Und ich hatte gedacht, das Stück wollte das sagen, also das, ne, du hörst nicht auf, weil es sich auch immer wieder beschleunigt hatte und mit diesen Techniken, also dann mit Liegetönen, damit man kann natürlich nicht 45 Minuten lang beschleunigen, man muss zwischendurch nochmal quasi einen Gangwechsel, also eine Kupplung drücken und den Gang ändern und das hat er toll gemacht und mich hat das völlig perplex gelassen, dass er es nicht aufhört mit so einer Unendlichkeitsgeste, ne, dass er weiter machen wird. Sondern auf einmal sind die weggegangen und das habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht verstanden. Das fand ich völlig unnötig, musikalisch völlig unergiebig und ist ja leider nicht hier. Also den würde ich jetzt gerne fragen, was das sollte, ja.
Es ist vielleicht einfach auch eine Schlussgeste gewesen. Also das Problem, wie höre ich auf? Das ist sowieso ein generelles Problem in der komponierten Musik. Aber wenn wir jetzt mal bei dieser Inhaltlichkeit bleiben und Hannah Schmidt, Sie haben es schon angesprochen, also der Blick natürlich auf das letzte Jahr den finde ich schon auch nochmal wichtig, auch wenn man jetzt, wir wollen jetzt nicht den Rückblick machen, aber 2021 war eben das Jubiläumsjahr der Donaueschinger Musiktage, 100 Jahre Donaueschinger Musiktage, und man hat ein Programm gehabt, weil die Donaueschinger Musiktage sollen natürlich immer auch in die Zukunft schauen. Und es gab eben dieses Programm Donaueschingen global, wo man versucht hat, eben außereuropäische Musik hier reinzubringen, auch ganz andere politische Hintergründe mit einzubeziehen. Die eurozentrische Perspektive der neuen Musik, das ist, Donaueschingen ist im Zentrum von Europa, das ist einfach so, das ein bisschen zu brechen oder aufzubrechen. Und das soll natürlich irgendwie auch zukunftstragend sein. Wie viel ist denn davon jetzt irgendwie rübergekommen? Also mir schien das jetzt so, dass das Stück von der Hannah Kendall eigentlich das einzige Stück war, das explizit daran angeknüpft hat, obwohl wir im Eröffnungskonzert auch ein Stück gehabt haben, ein Orchesterstück von Martin Schüttler, das sich auch auf eine Philosophie bezieht, die aus außereuropäischem Kontext kam, aus der Karibik, und wo vom archipelischen Denken die Rede gewesen ist und er das explizit gesagt hat, ich möchte mal die zentraleuropäische Perspektive brechen. Ist das denn da gelungen oder war das jetzt wirklich nur dieses singuläre eine Stück von Hannah Kendall, was davon übrig geblieben ist?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man in so ein altes Muster zurückgeknallt ist. Aber vielleicht ist es, also natürlich ist es ein Prozess, den man anfängt oder der letztes Jahr angefangen wurde, auch ähnlich Festivals wie beispielsweise das Luzern-Festival, die dann sagen, wir schreiben einmal Groß Diversity obendrauf und dann zeigen wir mal, was möglich ist. Ob die das beim nächsten Jahr in der gleichen Intensität weitermachen würden, ist natürlich die Frage, weil man sich auch immer natürlich in der Szene bewegt. Aber mein Eindruck war, ich hätte mir, wie gesagt, mehr von dem gewünscht, was letztes Jahr als Vorstoß passiert ist, denn da ist ja wie so eine Tür, so einen kleinen Spalt geöffnet worden und einmal gezeigt worden, was möglich wäre. So. Und dann hat man Martin Schüttler oder auch Nigel Osborne, dann hat man weiße Männer, die von aus europäischer Perspektive mit einem, Entschuldigung, ziemlich teilweise, also bei Martin Schüttler möchte ich es nicht sagen, bei Nigel Osborne hatte ich das Gefühl, ich möchte ihm nichts unterstellen, das war tatsächlich nur meine Wahrnehmung, dass er aus einer doch noch sehr kolonial gefärbten Perspektive tatsächlich auf, wie er in seinem Programmtext häufiger schreibt, Zitat, andere Kulturen schaut und sich dann dort Melodien nimmt und bedient und das verarbeitet musikalisch und das so stehen gelassen wird einfach. Also dass man sozusagen von dieser Öffnung, von diesem jetzt möchten wir bitte andere Perspektiven reinholen, wieder zurückgeht und das Ganze wieder umdreht und sagt, jetzt schauen wir doch wieder so ein bisschen aus unserem Glaskasten raus auf die Welt und nehmen uns hier und da mal so eine Idee weg und eignen uns das im schlimmsten Fall an und geben noch nicht mal Credits dafür. Und wie gesagt, aus meiner Perspektive ist Hannah Kendall geblieben. Davon, wir werden sehen, was im nächsten Jahr passiert. Für mich wäre es sehr wünschenswert.
Tja, also ich würde jetzt, also eins fällt mir jetzt spontan ein, ich muss sagen, das Stück von Nigel Osborne habe ich aus welchen Gründen auch immer, das habe ich wirklich nicht gehört, hatte aber auch gedacht, ich muss das nicht unbedingt hören, aber nicht unbedingt deswegen, sondern weil ich einfach jetzt nicht sehr viel musikalisch davon erwartet habe. Aber ich finde schon, dass man das eine tun sollte, nämlich zu gucken, was ist da drüben und da drüben und da drüben noch los und wen können wir noch alles zu uns holen, damit wir ein reicheres Spektrum haben von dem, was in dieser Welt musikalisch geschieht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, die menschliche Möglichkeit der Empathie und der Einfühlung ist ein universelles Prinzip und sollte uns nicht davon abhalten, wenn ich in A geboren wurde, mich in Situation B einzudenken, wie man das in jeden anderen Menschen tun will. Zum Beispiel, wenn man einfach eine ganz normale Beziehung führen will in seinem Leben. Das ist, ich glaube, das müssen wir uns zugestehen. Und ich würde auch dem Martin Schüttler das zugestehen, dass er als Weißer einen karibischen Autor liest und der wiederum sehr viel sich selbst das Recht genommen hat, europäische Literatur zu lesen und zu kritisieren. Also ich glaube, wir sollten die Tür aufhalten, aber auch dafür aufhalten, dass wir mit Einfühlungsvermögen und mit Sympathie und auch mit Offenheit und Fairness uns in andere Dinge hineindenken. Und bei dem Martin Schüttler ist mir nur eingefallen, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist eine super Idee mit diesem Archipel. pelagischen Denken, also dieser Idee, in der Karibik gibt es ganzen Inseln, da kann man hin und her fahren und Europa ist diese Einbahnstraße. Ne? Das ist, ich würde sagen, also das Spätwerk von Nietzsche hat das, ich will das jetzt nicht in die Tonne kloppen, aber Europa ist halt auch nicht so eng, wie das dann in, vielleicht in solchen Diskussionen gerne als Gegenpol genommen wird, um die eigene Position zu stärken. Also dass Systeme, dass die Zeit der Systeme vorbei ist. Das ist Nietzsche 1890 aufgefallen und er ist zur Aphoristik gekommen. Und das eben, das heißt nicht, dass wir die Diskussion damit beenden, aber ich würde sagen, dass wir sie versuchen, möglichst weit zu halten und vielleicht, würde ich sagen, als alter weißer Mann, Europa auch noch das Vertrauen schenken, vielleicht ein paar Schritte hinzutun zu einem größeren und globaleren Verständnis von dem, was Menschen sind und zum Beispiel an Musik machen.
Zwei Dinge. Darf ich?
Natürlich.
Zwei Dinge dazu. Ja. Das eine ist natürlich, Empathie ist eine Sache. Das andere ist aber, dass man ein globales und systemisches Machtgefälle mitdenken muss. Und dass, wenn man aus einer mächtigen, in Anführungsstrichen, Position sozusagen sich anderes aneignet, dann kann es problematisch werden. Ich sage gar nicht, dass das automatisch ist, aber das ist etwas, was dann in diesen Kontexten, in diesen Diskursen manchmal übergangen wird, dass man sozusagen voraussetzt, man befände sich auf Augenhöhe, was man faktisch nicht tut. So. Und das einfach nur so als Hintergedanke. Und das Zweite, was Sie gerade gesagt haben, unterschreibe ich total, nämlich, dass einerseits natürlich Europa ist auch nicht, es ist natürlich ist keine Einbahnstraße, selbstverständlich. Andererseits, wenn man sich jetzt sozusagen die Musik jetzt bei diesem Festival anhört zum Beispiel und lauscht so ein bisschen im Hinterkopf, was wird so geraunt in den Reihen und so weiter und natürlich immer wieder an diesen Punkt kommt, die zeitgenössische Musik, zeitgenössische klassische Musik und irgendwo, wo sind wir denn hier angekommen? Befinden wir uns ästhetisch gesehen in einer Sackgasse und wo geht es noch hin und hören wir, haben wir nicht, erleben wir nicht gerade irgendwie einen Backlash auf ästhetischer Ebene? Dass die Öffnung dieser Tür natürlich da die Lösung bietet und zwar eine ganz offensichtliche Lösung. Und da geht es nicht darum, ich spinkse mal darüber und gucke, was machen denn die Leute dort, sondern zu sagen, wirklich kommt her und macht es hier und daraus wächst dann wiederum was Neues. Also da öffnet man sich ästhetisch und da ist es alles im Sinne der Kunst und im Sinne der Musik ein Riesengewinn.
Also vielleicht, was mir noch aufgefallen ist, dass in diesem Festival dann doch sehr dominant war und das ist natürlich doch irgendwie, ja doch sehr eurozentrisch, also dass es wir hier mit komponierter Musik im Sinne von Musik als Text zu tun haben, also das ist schriftlich fixiert und das wird interpretiert. Man hätte ja auch eine andere Lösung dafür finden können. Das ist selbst aber bei Hannah Kendall ist das ja auch so. Also es ist im Prinzip ein komponiertes Stück, ein geschriebenes Stück, das von einem Ensemble von Musiker und Musiker interpretiert wird. Eben dieser Interpretationsaspekt scheint mir da so wichtig. Vielleicht können wir da abschließend noch was dazu sagen.
Vor dem Hintergrund fand ich Lula Romeros Text ganz interessant, sowohl den Notentext als auch den Text im Programmheft, weil da sie sich so ein bisschen rausgenommen hat und hat die drei Orchester platziert im Raum und hat gesagt, sozusagen, ich gebe damit jetzt sozusagen, ich verabschiede mich von dem Anspruch als Komponistin, immer zu wissen, was denn am Ende wirklich dabei rauskommt. Denn Musik entsteht in dem Moment, in dem sie gemacht wird. Und ich erwarte überhaupt gar nicht mehr, dass ich darauf irgendeinen Einfluss hätte, wie es denn am Ende klingt. Und hat das auf die Spitze getrieben und hat gesagt, so selbst wenn ich jetzt auf Platz A sitze, höre ich ein anderes Stück, als wenn ich auf Platz B sitze. Und nimmt damit natürlich auch, also hat das wirklich vor sich hergeschoben, so sich vorne auf die Lok draufgeschrieben und hat gesagt, so ich übergebe mein Werk an die Interpretation und an die Hörenden. Und ich bin in dem Moment als Komponistin wieder raus und deshalb kann ich mich auch jeglichen Urteil entziehen, was in diesem Text stand. Fand ich interessant vor dem Interpretationsgedanken.
Ja, allerdings hatte ich nur eine Perspektive, weil ich nur einen Sitzplatz hatte. Also ich fand das nicht sehr durchdacht. Ich fand das alles sehr sympathisch. Muss aber sagen, dass die Idee von befreiten Zuhörerperspektiven vor ungefähr 60 Jahren von John Cage wesentlich stringenter auch musikalisch dann gedacht wurde, nicht nur im Programmheft-Text, sondern tatsächlich. Ne, und die Klangkunst tut das die ganze Zeit, also hörspezifische und situationsspezifische und auch wie soll ich das sagen, auch zum Teil biologisch spezifische Situationen zu schaffen, die jeder hört anders. Und passiert natürlich auch übrigens, wenn wir Mozart hören. Ne? Aber, aber zu dem Konzert möchte ich doch noch zum Schluss eine Kleinigkeit anmerken. Ich hätte es, wenn es auch um politisches Statement geht und eine Öffnung hin in bessere Zeiten, hätte ich das super gefunden, wenn das Konzert so programmiert worden wäre, wie das angekündigt war. Nämlich mit Malika Kishino zum Schluss. Und ich dachte, huch, als ich das sah, das habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass eine Debütantin bei Indona Esching, sie ist zwar auch schon 50 Jahre, aber wenn sie wirklich ihr Debüt gibt, und damit hört die Sause hier auf und nicht mit diesem altväterlichen Meisterstück. Ne? Wir sind über Jahrzehnte hier mit Klaus Huber und Kagel und so nach Hause geschickt worden, damit zum Schluss so richtig noch einmal da irgend so ein Typ zeigt oder von mir ist auch eine Typin, wo der Hammer hängt. Und auf einmal sehe ich, dass Peter Rusitschka da ist. Und ich möchte nicht, jetzt möchte ich auch Sie nicht in Verlegenheit bringen, was da passiert ist, dass da so geschehen ist. Ich fürchte, da gab es auch mal einen Anruf. Das finde ich ist ein böses Zeichen, weil, also ein böses Zeichen für ein Publikum, was ich über die näheren Hintergründe jetzt nicht informieren kann, weil das klingt jetzt so ein bisschen, als ob die hätten das Stück mal angespielt und dann wäre das dann doch nicht so gut gewesen von der Kishino. Und dann muss der Rusitschka irgendwie so zum Schluss nochmal die Sause retten.
Dabei war es ein wahnsinnig gutes Stück. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich hätte das,
und das
auch
von dem Rusitschka überhaupt nicht. Und das hätte man vielleicht beim Einkauf auch schon so ein bisschen mit planen können. Aber das fand ich, also vielleicht für die Zukunft auch mal, wir müssen nicht mit Meisterwerken entlassen werden. Wenn zum Schluss irgendwas voll in die Hose geht, ich meine, das ist halt auch experimentell, ne? Die Outcome ist unforeseen, ne? Um nochmal Cage zu zitieren. Ich bin ja glücklich mit, wenn zum Schluss mal richtig was in die Hose geht. Aber wenn ich auch das Gefühl habe, das darf hier passieren, ne? Und nicht zum, also irgendwie drei Tage so, ja, wir experimentieren, aber zum Schluss muss so diese Schäferhund-hohe Partitur von dem 80-jährigen Komponisten nochmal hier durch den Raum getragen werden, da hätte ich gerne darauf verzichtet.
Das klingt jetzt so, als wäre Kishino schiefgegangen.
Das war ja ein super Stück.
Das genau. Hätte, ja. Und es war auch toll interpretiert. Ja. Und es war einfach, deswegen. Also mein Favorite für den Abend heute.
Ja, ich denke, das geben wir dann als Aufgabe an die neue künstlerische Leiterin der Donaueschinger Musiktage, Lydia Rilling, weiter. Das kann sie dann im nächsten Jahr sich überlegen, wie man dieses Festival endet. So, und das war unsere kritische Abschlussrunde der Donaueschinger Musiktage 2022. Bei mir waren hier im kleinen improvisierten Studio in der Barsporthalle in Donaueschingen die Musikjournalistin Hanna Schmidt und der Kritiker Raul Möhrchen. Herzlichen Dank fürs kritische Mitwirken.